Olympischen Spiele München 1972 für eröffnet.
Bundespräsident Gustav Heinemann. 10 Tage sind die Olympischen Spiele heitere Spiele, ganz so, wie die Organisatoren sich das wünschen.
Es war dann der Gedanke,
der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Willi Daume.
Es wäre eine gute Gelegenheit, der ganzen Welt zu zeigen, dass das jetzt ein anderes Deutschland ist, als das von 1936 bei den Spielen in Berlin. Also ein friedliches Deutschland, ein gastfreundliches Deutschland.
Es war eine Fröhlichkeit in der ganzen Stadt.
Erinnert sich Klaus Stützer, der damals als Helfer in München dabei ist. Die ganze Stadt fiebert mit und bejubelt die Erfolge der bundesdeutschen Mannschaft, vor allem wenn es gegen die DDR geht.
Jetzt der Wechsel für Heide Rosenthal. Es hat 1 Meter Vorsprung. Jetzt kommt der Ladestecher. Heide Rosenthal kämpft, kämpft, kämpft. Mächtig kämpft sie. Sie kann es schaffen. Goldmedaille. Sie hat es gewonnen. Heide Rosenthal ist als Erste im Ziel. Der Ladestecher für die DDR Zweite. Goldmedaille. 4x100-Meter-Staffel der Bundesrepublik.
Doch in den Morgenstunden des 5. September ist es vorbei mit dem Wettstreit um die goldenen Podestplätze. Eine schwer bewaffnete Gruppe arabischer Terroristen dringt in das olympische Dorf ein. Ihr Ziel, israelische Sportler als Geiseln zu nehmen. Der Journalist Dagobert Lindlau arbeitet damals als ARD-Reporter vor Ort.
Wir haben die ganze Nacht gedreht und in der Früh beim Morgengrauen haben wir eingepackt. Und da hörte ich einen Schuss und dachte mir, aha, da war einer der olympischen Schützen zu faul, sein Gewehr durchzuputzen und hat eine Ölpatrone aus dem Fenster geschossen und hat sich wieder schlafen gelegt und fuhr weg. Und dann mussten wir natürlich gleich wieder umkehren, weil hier der Teufel los war inzwischen.
2 israelische Sportler sterben, 9 werden als Geiseln genommen. Schwarzer September nennt sich die Gruppe und sie fordert die Freilassung von über 200 Gesinnungsgenossen aus israelischen Gefängnissen. Ein Ansinnen, das die Regierung in Jerusalem nicht erfüllen kann und will. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher leitet die Verhandlungen mit den Entführern.
Wir haben in den frühen Morgenstunden den ersten hier schon erwähnten Versuch unternommen, die Geiseln in der Weise zu befreien, dass wir deutsche Geiseln angeboten haben. Ich habe mich dazu wieder zur Verfügung gestellt. Das ist am Morgen abgelehnt worden.
Ein zermürbender Nervenkrieg beginnt. Mehrere Ultimaten verstreichen ergebnislos.
Vielleicht sollte ich Ihnen sagen, was in der letzten Stunde hier passiert ist. Die Verhandlungsdelegation, sie war um 16.35 Uhr ungefähr wieder an der Pforte, hat wieder mit den arabischen Terroristen kurz gesprochen. Um 17 Uhr, wie man weiß, sollte das Ultimatum ablaufen. Es lief ab.
Im Hintergrund gibt es heftige Auseinandersetzungen, wer eigentlich die Verantwortung für einen möglichen Polizeieinsatz trägt, wer welche Befehle geben darf, der Bund oder das Land Bayern. Auf einen solchen Anschlag ist niemand vorbereitet, weder logistisch noch personell. GSG 9 und mobile Einsatzkommandos gibt es noch nicht. Schließlich geht die Bundesregierung zum Schein auf die Forderung ein, die Terroristen samt ihrer Geiseln nach Ägypten ausfliegen zu lassen. Um 22.20 Uhr besteigen sie gemeinsam mit ihren gefesselten Geiseln 2 vor dem Gebäude wartende Hubschrauber. Ihr Ziel, der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck.
Schießerei am Flugplatz Fürstenfeldbruck. Die Polizei schießt zurück.
Die Befreiung der Geiseln scheitert und endet in einer Katastrophe. Am 6. September gegen 3 Uhr morgens tritt der bayerische Innenminister Bruno Merk vor die Presse und gibt die Bilanz des Terrors bekannt.
Dass wir nicht sofort alle Araber kampfunfähig schießen konnten. Die noch kampffähigen machten sofort ihre Drohung wahr, eröffneten mit Salven aus ihren Maschinenpistolen das Feuer sowohl auf die beiden Hubschrauber und die dort noch insitzenden Geiseln. Dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München.
In Deutschland herrscht Ratlosigkeit. Nur wenige Stunden nach dem Anschlag versammeln sich 80.000 Menschen im Münchner Olympiastadion zu einer Trauerfeier. Bundespräsident Heinemann sucht nach Erklärungen.
Wo vor kurzem noch frohe Gelöstheit herrschte, zeichnen jetzt Ohnmacht und Erschütterung die Gesichter der Menschen. Fassungslos stehen wir vor einem wahrhaft ruchlosen Verbrechen.
Schon vor der Trauerfeier beschließt das Internationale Olympische Komitee, die Spiele fortzusetzen. Und der betagte Präsident Avery Brundage gibt für München 1972 die Losung aus.
The games must go on.
Eine Entscheidung, die international auch Ablehnung auslöst. Nicht alle Sportler wollen weiter um Medaillen kämpfen. Eine Reihe von Athleten aus verschiedenen Ländern reist ab. Für viele Menschen, darunter Dagobert Lindlau, bleibt bis heute ein unbehagliches Gefühl.
Für mich als Reporter war damals das Bedrückendste an der ganzen Sache, dass wieder Juden in Deutschland getötet wurden, nicht von uns, aber von Terroristen. Und wir haben wehrlos und handlungslos zusehen müssen, wie das passiert. Das war für mich eigentlich unerträglich, zumal das Ganze ja vor diesem angeblich so heiteren Hintergrund passiert ist. Umso schlimmer war es natürlich dann zu sagen, nun sind wieder Juden ein paar Kilometer vom ehemaligen Konzentrationslager Dachau entfernt auf unserem Boden gestorben und wir können uns nicht ganz freisprechen, dass wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, damit umzugehen.
Im Juni 2012 werden Akten des Bundesamtes für Verfassungsschutz freigegeben. Sie belegen, die palästinensischen Terroristen wurden von Mitgliedern der deutschen Neonazi-Szene unterstützt.